HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Sandra Schulz, die bärenstarke. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Sandra Schulz, Sie sind stolze Mutter einer 2,5-jährigen Tochter. Das Kind geht in die Kita. Wenn Sie kommen, läuft Ihre Tochter Ihnen mit gestreckten Ärmchen entgegen. Das hätten Sie vor 2 Jahren nicht für möglich gehalten, oder?
Das stimmt, das hätte ich wirklich überhaupt nicht für möglich gehalten. Und es ist eigentlich für mich immer noch wie ein kleines Wunder, dass das so gekommen ist.
Sie sind eine Frau des Wortes, Redakteurin beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Und Frau Schulz, Sie haben über Ihre Schwangerschaft ein Buch geschrieben, Das ganze Kind hat so viele Fehler, heißt es. Und im Untertitel Die Geschichte einer Entscheidung aus Liebe. Alles fängt an mit einer Blutuntersuchung in der 13. Schwangerschaftswoche und dem eigentlich eher ganz harmlos klingenden Satz einer Ärztin: Ich habe leider kein komplett unauffälliges Ergebnis für Sie. Der klingt ja soft, der Satz. Erstmal.
Ja, wobei, wenn man eigentlich was ganz anderes erwartet, dann weiß man, dass das nichts Gutes bedeutet. Dieser Euphemismus, der hat mich eigentlich ganz kribbelig gemacht. Also sie machte danach dann auch eine Pause am Telefon und ich sagte, was heißt das? Sagen Sie es bitte schnell. Und es war immer noch so ein Schweigen da und dann hat sie gesagt, Trisomie 21, das Down-Syndrom.
Sie haben den Satz der Ärztin gehört. Was passierte dann mit Ihnen?
Ich konnte das eigentlich überhaupt nicht fassen. Ich habe sie dann erstmal gebeten, das Ergebnis zu schicken. Ich bin jemand, der das lesen muss, um irgendwie es zu begreifen. Und ich war an dem Tag zu Besuch bei meinen Eltern. Meine Mutter war nicht da, die war im Krankenhaus und mein Mann arbeitete. Und es war also insofern eine ganz ungewöhnliche Situation, weil ich normalerweise natürlich erstmal meinem Mann davon erzählt hätte. Den erreichte ich aber auch nicht am Telefon. Und dann weiß ich noch, wie ich im Gästezimmer bei meinen Eltern aus dem Fenster schaute und auch nicht geweint habe oder so, sondern eigentlich immer nur aus dem Fenster geschaut habe. Und es fühlte sich so fremd an, als würde das jemandem ganz anderen passieren, gar nicht mir.
Gehört nicht zu mir.
Ja, genau.
Es war außerhalb.
Ja.
Das ist so, kennen Sie die Situation, da läuft ein Film ab, aber ich bin da gar nicht drin in dem Film.
Ja.
Das sind andere, die da agieren.
Man sieht sich auch plötzlich so von außen, vielleicht auch, weil man so als Journalistin ja auch so diesen Blick hat auf sozusagen Wendungen im Leben, auf bestimmte, ja, wie sich Geschichten entwickeln. Und ich habe viele Geschichten gemacht, die, das klingt jetzt seltsam, wenn man das sagt, aber ich habe viele traurige Geschichten gemacht, war viel in Indien, war viel in China und es waren oft Geschichten, die mich auch sehr berührt haben und trotzdem habe ich sie natürlich auch handwerklich, professionell oder wie auch immer betrachtet. Es war eben nicht mein Leben und plötzlich war ich Teil meiner eigenen Geschichte.
Wie hat Ihr Umfeld reagiert?
Also ich glaube, das hat sich verändert. Bei der Diagnose Down-Syndrom, die war für uns alle erstmal sehr schwer zu verarbeiten. Bei Down-Syndrom hatte mein Mann von Anfang an gesagt, er findet nicht, dass das ein Grund für einen Abbruch ist. Ich habe damals, als wir das noch gar nicht wussten, als wir nur so abstrakt drüber gesprochen haben, was würden wir eigentlich machen, wenn, habe ich gesagt, also ich weiß es nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht, was für Gefühle ich habe, wenn es so ist, wenn es nicht nur ein Gedankenspiel ist. Bei meinem Mann blieb das aber so, auch als die Diagnose da war, dass er eben das Gefühl hatte, Down-Syndrom, das kriegen wir hin. Für mich war das anders. Also mich hat das schon ein großes Loch gestürzt und ja, ich habe viele Träume platzen sehen, die ich hatte, Vorstellungen, Bilder, die ich von meinem Kind hatte, die plötzlich nicht mehr gültig schienen. Ich habe dann aber eigentlich bei der Diagnose Down-Syndrom schon gemerkt, dass so Freunde oder so eigentlich mir alle Geschichten erzählt haben von Kindern mit Down-Syndrom, die sie kennen, über verschiedene Ecken, von Schauspielern mit Down-Syndrom. Und es hörte sich alles immer noch relativ irreal an, aber es war doch eine positive Haltung insgesamt. Schwierig wurde es dann, als wir noch weitere Diagnosen bekommen haben. Es kam dann noch ein Herzfehler dazu, kurz vor Weihnachten. Und dann wirklich einen Tag vor Weihnachten die Diagnose Wasserkopf, zu viel Hirnwasser im Kopf. Und da war für alle, sowohl für die Ärzte als auch für uns selber, als auch für die Familie, nochmal so ein Wendepunkt, wo man sehr, sehr verzweifelt und sehr ratlos war.
Sie haben sehr, sehr viele Ärzte konsultiert und Sie haben ihnen zugehört und mussten sich dann aber Bemerkungen anhören, wie das ist Schrott oder das ganze Kind hat so viele Fehler, wie der Titel des Buches lautet. Gab es eigentlich auch mal andere Stimmen?
Ja, die gab es schon. Das ist auch etwas, was ich wirklich gelernt habe in der Schwangerschaft, was ich jeder schwangeren Frau heute auch mitgeben würde als Rat, dass man sich nicht nur auf ein Urteil verlässt. Der mag noch so erfahren sein und so viele Jahre Berufserfahrung haben. Jeder Arzt hat doch nochmal einen unterschiedlichen Blick auf dasselbe Geschehen. Und auch je nachdem, aus welcher Fachrichtung der Arzt kommt, verändert sich auch der Blick. Also ich hatte zum Beispiel die Erfahrung, dass Kinderärzte, die manchmal auch hinzugezogen werden, um dann ungeborene Kinder zu begutachten im Mutterleib zusammen mit dem Ultraschalldiagnostiker, dass die zum Beispiel, wie soll ich sagen, eine etwas pragmatischere, eine eher dem Leben zugewandte Haltung hatten. Ich denke, das kommt einfach daher, weil die jeden Tag mit lebendigen Patienten zu tun haben und einfach wissen, das und das Krankheitsbild, das hat die und die Konsequenzen. Aber es sind machbare Leben, soweit man halt, ja, soweit man das halt hinkriegt. Das ist natürlich nicht leicht. Das will ich auch überhaupt nicht verklären. Aber Kinderärzte haben manchmal eher den Ansatz der Lösung, dass man sagt, okay, wir haben da einen Wasserkopf, dann gibt's dafür einen Schlauch. Der Schlauch birgt Infektionsrisiken, der kann verstopfen, dann ist Koma und Tod. Aber trotzdem gibt es erstmal eine Lösung. Und das ist schon mal überhaupt toll, wenn sich der Blick wieder weitet, weil man ja so in einem so schwarzen Loch ist, wo man denkt, es gibt überhaupt keine gute Lösung mehr. Egal, wie ich mich jetzt entscheide, mache ich einen Abbruch, fühle ich mich schuldig an diesem Abbruch, bekomme ich mein Kind, bin ich vielleicht schuldig am Leben, wenn das Leben voller Leid ist?
Sie haben dann eine sehr pragmatische Pfarrerin getroffen, die Ihnen geholfen hat, Sandra Schulz. Wer oder was hat Ihnen noch geholfen in dieser Zeit?
Es waren eigentlich alle Menschen, die nicht nur auf die Fehlbildung geguckt haben, sondern die wirklich das Kind gesehen haben. Und es war ja immer noch unser Kind. Das war unglaublich schmerzhaft, dass man das Gefühl hatte, plötzlich wird dieses Kind, was eben noch quasi hochgejubelt wurde von unserer Gesellschaft, für das man Babyzimmer einrichtet und schon mal bei IKEA bestellt und wo irgendwie Großmütter schon halb anfangen, nicht Mützchen zu stricken. Sie stricken jetzt beide nicht, aber
tun sozusagen keinen Unrecht.
Nein, nein. Wo so viel sozusagen, so viel Freude, Vorfreude da war und plötzlich war diese Vorfreude weg auf allen Seiten und nur wir, mein Mann und ich, für uns war es ja immer noch unser Kind, egal mit welchen Diagnosen. Und wenn Menschen das dann geschafft haben, uns das zu vermitteln, dass wir zwar jetzt ein krankes und auch ein behindertes Kind erwarten, aber dass es trotzdem schön ist, dass dieses Kind kommt, das hat uns sehr geholfen.
Sie hatten zwei Termine für eine Abtreibung. Sie haben beide Termine nicht wahrgenommen und bei dem letzten, das war kurz vor Weihnachten, sind Sie stattdessen in einen Kinderladen gegangen und haben ein Schneckchen gekauft, so ein Wurm.
Ja, so eine kleine
Stoffschlange. Genau, den man um das Baby legt, damit es kuschelig warm liegt.
Ja.
Was ist da passiert?
Das war, nachdem ich den ersten Abbruchtermin abgesagt hatte. Dieser erste Abbruchtermin, der war im Nachhinein betrachtet, würde ich sagen, so eine Art Notausgang. Man ist ja wahnsinnig unter Zeitdruck. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn man nicht selber in dieser Situation ist. Aber man hat das Gefühl, mit jedem Tag wächst das Kind in mir. Mit in jedem Tag wird es schwieriger, einen Abbruch zu machen. Und es fühlt sich immer mehr nach wirklichem Verrat auch an einem Kind an. Und gleichzeitig gibt es dann so medizinische Abläufe. Die und die Untersuchung kann man nur dann und dann machen. Also ich habe ja das Ergebnis, wurde dann auch von der Fruchtwasseruntersuchung bestätigt. Die kann man dann auch erst ab der so und so vielten Woche machen. Also es gibt so medizinische Zwänge und Vorgaben, wie was läuft. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, ich halte diesen Zustand nicht aus, dieser Ambivalenz. Deswegen entscheiden sich, glaube ich, auch viele Paare relativ schnell für einen Abbruch. Meine Gynäkologin und auch eine Beraterin sprach davon, dass sie die meisten Paare sich innerhalb einer Woche für einen Abbruch entscheiden. Und ich glaube, das ist auch dem geschuldet, dass man einfach das Gefühl hat, alles, wirklich alles ist besser als diese innere Zerrissenheit, die einen so quält. Da war es, weil wir gerade über die medizinischen Zwänge sprachen, so war dieser erste Abbruchtermin auch zustande gekommen, dass ich wusste, wenn ich einen chirurgischen Abbruch machen will und nicht mein Kind tot gebären muss, was für mich so die schlimmste Vorstellung überhaupt war, dann muss ich dieses Datum einfach jetzt setzen. Sonst ist das Kind zu groß, sonst kann man es gar nicht mehr mit dem chirurgischen Abbruch dann entfernen. Und deswegen habe ich diese Vereinbarung dann getroffen. Und ich merkte aber von Anfang an, dass ich gar keine Bilder vom Tag danach, von der Sekunde danach hatte. Es war wichtig zu wissen, ich kann da jetzt hingehen, aber ich habe mich innerlich nie wirklich da gesehen. Und ich hatte auch gehört, bei manchen Frauen stellt sich dann so ein Gefühl von Erleichterung, von Befreiung ein. Und das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Für mich war das einfach nur ungeheurer Schmerz, so groß, dass ich einfach, also auch mein Kopf noch mein Herz bis zu dem Punkt darüber hinaus weiterdenken bis zu der konnte.
Tür. Durch ja. Die Tür gehe ich nicht.
Genau.
Aber sie ist da.
Genau, sie ist da, aber ich konnte mir nicht vorstellen, durchzugehen. Und ich habe einen Tag vorher, habe ich dann in der Praxis angerufen und habe den Termin abgesagt, so gegen 17 Uhr. Auch sozusagen den spätestmöglichen Zeitpunkt, wo die Praxis noch offen hatte. Und ja, habe den abgesagt. Und danach bin ich dann in diesen Kinderladen gegangen und habe dieses kleine Schneckchen gekauft, was ja jetzt auch sogar seinen Weg auf das Buchcover gefunden hat. Was ich ganz schön finde, weil dieses Schneckchen wirklich, ich habe das die ganze Schwangerschaft aufgehoben und das lag dann auch bei meiner Tochter im Brutkasten, als sie geboren war. Und wenn man genau hinschaut, sieht man jetzt auch, dass die Fühler etwas abgenagt sind. Insofern freut es mich, dass es sozusagen so einen kleinen Hoffnungsschimmer auch schon auf dem Buchtitel hat.
Als wir uns unterhalten haben vor der Sendung, als Vorbereitung, haben sie mir gesagt, ich habe gesagt, welche Musik haben Sie gehört während der Schwangerschaft? Haben Sie gesagt, gar keine. Ich kann mich an gar nichts erinnern, außer dass ich Schokolade gegessen habe.
Ja, habe ich das gesagt? Ja. Schokopudding. Ja,
oder
das stimmt.
Schokopudding.
Ja, das stimmt.
Sie haben keine Musik gehört, aber Sie haben jetzt für die Sendung Musik ausgewählt. Nämlich welche?
Ja, ich habe Tango-Musik ausgewählt, Elektro-Tango, weil das für mich so für alles steht, für das alte Leben, aber auch für das neue Leben. Ich habe früher viel Tango getanzt, jetzt nicht mehr, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal abends weg war. Aber früher, auch als ich studiert habe, habe ich viel Tango getanzt und ich bin auch irgendwann nach Buenos Aires geflogen und habe dort getanzt. Und es steht für mich für so eine große Leichtigkeit, für so eine Offenheit und auch für ein ganz großes Glück, was ich immer beim Tanzen empfunden habe.
Ausgewählt haben Sie von der CD Buenos Aires Otra Luna. Wir hören das jetzt einfach mal an. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Sandra Schulz. Belastbare Gastgeberin ist Andrea Seeger. Sandra Schulz, Sie hatten sich auf der Sonnenseite des Lebens eingerichtet. Im Buch beschreiben Sie das so. Da bin ich ein bisschen neidisch geworden. Ja, ich habe Gin Tonic im 33. Stock in Shanghai und Rum an der Uferpromenade von Havanna getrunken. Ich habe in einem Fluss im Dschungel von Sumatra gebadet und Löwen in der Serengeti gesucht. Ich habe indische Mädchen an der Wellblechhütte interviewt und chinesische Multimillionäre in ihrer Limousine. Und dann stellen sie aber selber die Frage, reicht das nicht? Und wie lautet die Antwort?
Oh, da haben Sie mich jetzt erwischt. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Reicht das nicht? Ich glaube, dass ich die Erwartungen und die Ansprüche an das, was man glaubt, was reichen muss, dass die sich einfach fundamental verändern. Also ich werde ja wieder anfangen zu arbeiten. Ich werde aber jetzt nicht sofort wieder im Dschungel sein oder in der indischen Wellblechhütte. Und das vermisse ich einerseits. Ich habe gerade heute mit einer Mutter von der Kita, die auch jetzt nach der Elternzeit wieder anfängt zu arbeiten, haben wir irgendwie gesagt, boah, wir treffen uns jetzt einmal die Woche und erzählen uns von unserem alten, glamourösen Leben. Und weil natürlich ist es das so nicht mehr. Vielleicht kommt es irgendwann wieder, aber im Moment würde ich auch nicht weg wollen so weit. Also es ist einfach schon die Sorge um unsere Tochter. Sie lebt ja, das haben wir ja vorhin schon besprochen, mit diesem Schlauch im Kopf. Der kann verstopfen, der kann sich infizieren. Die Vorstellung, dass ich dann nicht erreichbar bin, dass ich irgendwo in Nordindien sitze und dann erstmal 8 Stunden Landstraße fahren muss, um zu einem Flughafen zu kommen, das ist für mich psychisch einfach gar nicht mehr aushaltbar. Und insofern macht es auch irgendwie jetzt nichts, dass es in Zukunft keine indische Wellblechhütte so schnell sein wird. Also ich bin froh, dass ich wieder arbeite, weil ich einfach meinen Beruf so mag und weil ich es auch mag, mich mit anderen Leben zu beschäftigen. Ich habe mich jetzt sehr intensiv mit meinem Leben beschäftigt und ich bin richtig froh, wenn ich jetzt mal wieder den Blick woanders hinwenden darf.
Sie stellen an einer anderen Stelle in Ihrem Buch die Frage, hat man immer ein Anrecht auf ein besseres, schöneres Leben? Diese Frage stellen Sie und da habe ich mich gefragt, wer definiert denn überhaupt, was ist besser und was ist schöner?
Ja, das stimmt. Insofern ist die Frage, die spiegelt wieder, wie ich damals vor 2,5 Jahren gedacht habe. Die Frage würde ich heute sicherlich nicht mehr in mein Tagebuch schreiben, weil für mich eben ist auch gar nicht mehr klar ist, was ist eigentlich besser. Ich bin ja jetzt, so trotz aller Anstrengung, manchmal auch Erschöpfung, aber ich bin jetzt nicht weniger glücklich, als ich es vor 3, 4 Jahren war, als ich Gin Tonic getrunken habe, im 33. Stock. Insofern glaube ich, dass ich generell, also meine Glücksvorstellungen haben sich verändert und ich weiß heute viel mehr, ja, nicht wie relativ alles ist, das klingt so negativ, sondern dass es so viele verschiedene Arten von Glück gibt.
Aufgewachsen sind Sie in China, Sandra Schulz. Was haben Ihre Eltern dort gemacht?
Mein Vater ist auch Journalist und dadurch hat er uns irgendwie da alle hin verschleppt. Und ich bin dann in die deutsche Schule gegangen und es war ein sehr, ja, behütetes Expat-Leben so im Rahmen dieser deutschen Schule und habe dann schwimmen gelernt im Swimmingpool der deutschen Botschaft und es gab Nikolaus-Feiern und Mai-Feiern. Also im Prinzip eine deutsche Kindheit vor chinesischer Kulisse.
Studiert haben Sie dann in Freiburg und Berlin Politikwissenschaft, waren danach auf der Berliner Journalistenschule und als freie Journalistin haben Sie aus Japan berichtet, waren später auch für den Spiegel Korrespondentin in China. Was sind denn eigentlich Ihre hervorstechendsten Eigenschaften?
Ich glaube, ich bin hartnäckig und das kann gut und schlecht sein. Auch in Bezug auf meine Tochter war das gut und schlecht. Ich glaube, es war verdammt gut, dass ich viel recherchiert habe, auch in der Schwangerschaft. Wo sind gute Kliniken? Welche Ärzte sind auf Kinder spezialisiert, wenn es um Neurochirurgie geht? Und da braucht man schon ein bisschen langen Atem und man muss auch weitermachen, wenn es schwer wird. Das ist sicherlich das vielleicht Positive, wo auch unsere Tochter von profitiert hat. Aber es fällt mir umgekehrt auch manchmal schwer, dann einfach 5 Grad sein zu lassen und dann einfach zu sagen, es kommt jetzt so, wie es kommt. Ich kann es jetzt auch nicht mehr kontrollieren und steuern. Ich muss jetzt einfach darauf vertrauen, dass das seinen guten Weg nimmt.
Können Sie das jetzt ein bisschen besser?
Ja, ich würde schon sagen, also dieser Schlauch, dieser ominöse Schlauch, der medizinisch Shunt heißt, ich hätte nie gedacht, dass ich lernen kann, mit so einem Damoklesschwert zu leben. Also hätte mir das jemand vor ein paar Jahren erzählt, da ist also was, ein Implantat im Kopf deiner Tochter, das kann sich infizieren, dann hat man einen 9 Grad der Behinderung, wenn es schlecht läuft. Und wir sind ja froh über alles, was sie kann. Also wir reden nicht davon, ob man jetzt dann irgendwie ein Architekturstudium macht, sondern wir reden darüber, was würde sie dann noch können. Jetzt kann sie laufen, jetzt lernt sie sprechen, jetzt isst sie selbst. Wäre das alles dann noch möglich, wenn ein 9er Grad der Behinderung eintritt? Oder eben auch, der kann verstopfen. Was heißt das ganz praktisch auch für eine Urlaubsplanung? Wohin fährt man? Wie weit ist die nächste Klinik weg? Das sind Fragen, die ich mir jetzt heute stelle, bevor wir in Urlaub fahren. Und ich gebe immer die Klinik, die nächstgelegene Klinik in den Navi schon ein. damit lernt man irgendwie zu leben. Und hätte mir das vorher jemand erzählt, das ist eine Grundgegebenheit, mit der musst du jetzt klarkommen. Da kannst du jetzt jeden Tag drüber traurig sein oder du lebst den Tag einfach so. Dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, oh Gott, das ist ja wirklich fürchterlich. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich jemals wieder unbeschwert lachen kann. Und jetzt ist es aber so.
Sie können.
Ich kann.
Ja,
ich kann.
Sehr gut. Der Smiley hat für Sie eine besondere Bedeutung, nicht wahr?
Ja, der Smiley hat vor allen Dingen der konstante Smiley. Mhm. Der konstante Smiley zeigte nämlich bei dem Test aus der Apotheke an, wann die fruchtbaren Tage sind. Und mein Mann und ich haben uns sehr ein Kind gewünscht und haben unsere sozusagen Treffen auch ein wenig danach ausgerichtet.
Und haben sich dann so auf halber Strecke getroffen. Sie haben ja auch sehr weit entfernt voneinander gearbeitet.
Ja, das war auch eine logistische Aufgabe.
Und dann hat's endlich geklappt. Ja, und das hat sie die Flitterwochen gekostet im Übrigen, war aber nicht so schlimm, oder?
Nee, war nicht so schlimm. Damals dachte ich ja noch, ist es mit ein bisschen Liegen getan und fand das dann, ja, so ein bisschen im Selbstmitleid war ich dann schon, dass ich nicht ins Mittelmeer irgendwie gehüpft bin, aber es war schon okay, so im Nachhinein betrachtet auf einer Liege auf der Sonnenterrasse zu liegen.
Sie haben Blutung gekriegt, das war... Bei Ihrer Hochzeit?
Ja, das fing bei meiner Hochzeit an und es setzte sich dann leider in den Flitterwochen fort. Und das klingt jetzt lustiger, als es war. In dem Moment war es natürlich schon auch traurig. Wir waren oft in Palermo im Krankenhaus und damals war unsere Tochter irgendwie ein kleiner winziger Zellhaufen. Aber er war in unseren Gedanken und unseren Gefühlen einfach schon unsere Tochter. Das ist sicherlich ein subjektiver Blick und unser Blick, aber für uns war es so.
Ich glaube, die ist ziemlich stark.
Wer?
Ihre Tochter.
Ja.
Die hat sich schon ganz gut durchgesetzt.
Das kann man wohl sagen, ja. Doch, also ich habe auch Kämpfe mit ihr.
Ihr Mann Christoph war sehr früh, das haben Sie vorhin auch erzählt, sicher, also er wollte nicht abtreiben, aber auch, dass Sie nicht abtreiben werden, da war er sicher sicher.
Wir haben dann oft im Nachhinein drüber gesprochen, wer wann was gefühlt hat. Es ist manchmal schwer noch zu rekonstruieren, weil es ja eine so angespannte Zeit ist und man lebt eigentlich nur Tag für diese Ultraschalluntersuchung.
Wirklich?
Ja, es war wirklich schrecklich. Deswegen kann ich mich eben auch an nichts erinnern, was im Fernsehen lief, was ich gegessen habe. Ja, das ist alles so, welche Musik ich gehört habe. Es ist alles ausgeblendet. Das Einzige, was ich vor mir sehe, sind Liegen, Ultraschallgeräte und diese Flachbildschirme, wo man dann eben den Fötus sehen kann. Das finde ich übrigens auch, wenn ich das kurz noch einfügen darf, eine schwierige Sache, dass man einerseits so sein Kind so früh im Ultraschall sieht, viel früher als meine Mutter mich gesehen hat. Ich weiß gar nicht, ob die mich überhaupt im Ultraschall gesehen hat. Und da entsteht natürlich eine Bindung. Und dass das in Wahrheit irgendwie ein kleines Zentimeter Würmchen ist, das sieht man nicht auf diesem riesigen Flachbildschirm, sondern da sieht man ein richtiges Kind mit Arm und Bein. Und das ist alles toll und ist auch so ein bisschen als Babyfernsehen belächelt, schafft auch so eine Überhöhung, dass es so wirklich zelebriert wird. Ah, heute wieder Ultraschall, jetzt mal gucken, ob er wieder winkt, der Embryo. Und das gilt aber dann nur, solange alles sozusagen unauffällig ist. Mhm. Und wenn es plötzlich ein auffälliges Ergebnis gibt, dann verkehrt sich das alles ins Gegenteil. Und zu Ihrer Frage, wie wir da in unserem Gefühlen gegenseitig waren. Ich glaube, es hat bei uns so einen Schichtwechsel fast gegeben und auch einen Rollenwechsel. In dem Moment, wo der eine anfing zu zweifeln, war sich der andere sicher oder hat dem anderen auch das Gefühl gegeben, ich bin mir sicher. Und das hat dem anderen wieder Raum gelassen, auch seine Zweifel zu formulieren. Die Fragen, die wir uns beide gestellt haben, die haben sich einfach mit den Diagnosen auch sehr verändert. Und es gab durchaus einen Punkt, wo auch mein Mann große Zweifel hatte, eben nach dieser Diagnose Wasserkopf, wo uns ja kein Arzt sagen konnte, was das bedeutet. Und das finde ich im Nachhinein betrachtet etwas, was man sich klar machen muss, dass Pränataldiagnostik oft Befunde liefert, aber keine Antworten.
80% aller Eltern mit behinderten Kindern trennen sich, das sagt die Statistik. Vertreten Sie jetzt die Auffassung, ich gehörte mit einem behinderten Kind zu der Gruppe der wenigen? Das gilt jetzt auch für eine dauerhafte, belastbare Ehe?
Also diese 80%, die muss man ja auch sowieso mal in Frage stellen.
Jetzt gehören wir zu den
20%. Genau, also ich hoffe, ich gehöre auch weiterhin zu den 20%.
Zu den wenigen. Sie haben zu den wenigen gehört und jetzt gehören Sie weiter zu den wenigen.
Ja, genau. Wobei diese Zahl mit den 80% hat mir ja ein Pränataldiagnostiker gesagt, auch ungefragt. Ich habe ihn nicht nach dieser Statistik gefragt, aber das ist auch so ein Beispiel für Botschaften, die einem unterschwellig mitgegeben werden von Ärzten.
Das macht ja total Mut.
Ja.
Ach, übrigens, Frau Schulz.
Wussten Sie schon das? Ja,
dass Sie demnächst geschieden sein werden.
Genau, das ist, wenn man so erst seit 3 Monaten verheiratet ist, keine so schöne Aussicht. Auch später nicht.
Nein.
Ja, also insofern ist erstmal die Frage, woher kommt eigentlich diese Zahl, ja? Und macht es dann noch Sinn, die zu kommunizieren? Man weiß ja wirklich nicht, zu welchem Prozentsatz man gehört. Und auch so werden viele Ehen geschieden. Ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr zusammenschweißt, weil das, was mein Mann und ich zusammen erlebt haben, das macht uns so schnell keiner nach.
Wo fühlen Sie sich aufgehoben heute?
Also unsere Kita ist so ein Ort für unsere Tochter, wo ich das Gefühl habe, die ist gut, es ist ein guter Ort für meine Tochter, wo ich auch sagen kann, da habe ich Vertrauen, dass es ihr da gut geht, dass man auf sie aufpasst, dass man auf ihr kleines Seelchen aufpasst, aber auch auf ihre körperlichen Probleme. Und da bin ich wahnsinnig dankbar, dass wir so einen Ort haben, wo ich dann auch guten Gewissens sagen kann, ich darf jetzt mal was anderes machen.
Wie wichtig sind gute Beispiele?
Schon wichtig. Also ich habe in der Schwangerschaft das Buch von Sandra Roth, Lotter Wundertüte, gelesen. Und das hat mich einerseits sehr traurig gemacht. Also es gab Tage, ich habe das ja eben in der Schwangerschaft nach der Diagnose Hydrocephalus Wasserkopf gelesen. Und da gab es Tage, da konnte ich überhaupt nicht in diesem Buch weiterlesen.
Lotter Wundertüte ist eben auch ein behindertes Kind.
Genau, Lotter ist schwer behindert, aber innig geliebt. Und das hat eben diese Ambivalenz auch ausgemacht, dass sich das auch im Buch transportiert, dass da eine Mutter viel Angst hat. Und es ist wirklich, ich habe viel geweint, als ich das Buch gelesen habe, weil man sich natürlich auch vorstellt, ist das jetzt auch mein Leben? Und auf der anderen Seite, als ich meiner Freundin dann davon erzählte, sagte sie, aber guck mal, die hat sogar Zeit, ein Buch darüber zu schreiben. Weil ich so, ja, das stimmt. Und ich habe auch das Gefühl, da schreibt keine gebrochene Frau. Das hat mir wahnsinnig viel Mut gemacht.
Und auch Paul und Anton?
Ja, Anton, der Antone spricht. Paul ist der Sohn von unseren Freunden, den wir auch kannten. Ja, auch das sind Beispiele, wo glückliche Familien sind. Bei aller Problematik, die es gibt, auch bei aller Anstrengung. Man spürt auch durchaus manchmal die Anstrengung. Man spürt sie bei uns, man spürt sie bei anderen. Es ist jetzt eben kein flockig, leichtes Leben, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich ja auch nicht den Vergleich habe, ob es so viel schwerer oder so anders ist als in anderen Familien.
Wir nehmen uns jetzt einfach mal Zeit, Musik nochmal zu hören. Und zwar von der schönen Tango-CD ein weiteres Stück und lehnen uns mal ganz entspannt zurück. Und gleich kommen wir wieder und dann reden wir über Pränataldiagnostik. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Sandra Schulz, Wissenskritikerin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Die Wahrheit ist jedem Menschen zumutbar. Würden Sie diesen Satz unterschreiben, Sandra Schulz?
Ja, würde ich immer noch. Also ich habe ihn damals in mein Tagebuch geschrieben, weil ich ihn richtigen Satz fand. Ist aber sicherlich Typsache. Also ich bin jemand, der mit Nichtwissen nichts anfangen kann. Also mir gibt das keinen Frieden. Ich lerne gerade in bestimmten Punkten zu sagen, ich kann es jetzt nicht vorhersehen. Ich muss trotzdem jetzt damit klarkommen. Trotzdem glaube ich, bin ich so veranlagt, dass ich immer eher Sachen wissen möchte, um mich darauf vorbereiten zu können. Ich weiß aber heute, und das war mir vorher nicht so klar, wie ambivalent Wissen ist. Noch vor 2,5 Jahren hätte ich Wissen als etwas sehr Positives angesehen, vielleicht im besten Fall als etwas Neutrales. Aber heute weiß ich, dass Wissen einen in eine sehr große Not stürzen kann, in eine Not, die man sich vorher nicht vorstellen kann. Ich hatte vorher das Bild so von mir, dass ich schon fähig sein werde, eine Entscheidung zu treffen, wenn sie denn von mir gefordert wird. Mir war wirklich nicht klar, dass diese Entscheidung mich an die Grenzen all dessen bringen wird, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das ist ein Wissen, was fast kein Mensch tragen kann und danach Konsequenzen ziehen kann.
Ohne die Pränataldiagnostik, die ich verflucht habe, wäre Maja verloren. Das haben Sie notiert am 8. März 2015, 2 Tage vor der Geburt. Ist sie also mehr Segen als Fluch?
Sie war für uns auf jeden Fall beides. Generell gilt, glaube ich, dass Pränataldiagnostik einerseits Leben in Frage stellt, weil man Diagnosen bekommt oder Befunde bekommt, die einen überhaupt erst dazu bringen, über einen Abbruch nachzudenken. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass gerade bei unserer Tochter, und das gilt für viele andere Kinder auch, eben der Herzfehler entdeckt wurde, die Mangelversorgung im Mutterleib entdeckt wurde. Und das war ganz wesentlich, um uns darauf vorzubereiten, in welcher Klinik soll ich entbinden, dass da eben auch Herzspezialisten dann greifbar sind. Und es war ganz wichtig zu wissen, an welchem Tag wird der Kaiserschnitt gemacht, dass eben diese Mangelversorgung nicht zu weiteren Schäden führt. Insofern kann ich es für uns gar nicht sagen. Ich glaube, generell ist die Pränataldiagnostik sehr, sehr zweischneidig. Und ich finde, wir müssen einfach reflektierter mit ihr umgehen. Ich will sie überhaupt nicht abschaffen oder so. Aber ich würde gerne auch mit meinem Buch den Blick darauf lenken, was das mit uns macht, was für Gefühle in uns hochkommen und was für eine Zumutung letztendlich dieses Wissen auch sein kann.
Wir alle testen, durchleuchten, mustern unsere ungeborenen Kinder, schreiben Sie. Eine Ärztin in der Praxis für Humangenetik sagt, die Möglichkeit eines Abbruchs ist die Konsequenz unserer Wissensgesellschaft. Das heißt, alles, was nicht normgerecht ist, kommt weg. Kurz gesagt.
Also zumindest bleibt sehr wenig Raum dafür und man muss sich verteidigen, fast verteidigen dafür, dass man dann an einem Kind festhält, was doch so offensichtlich nicht in den Normkurven ist. Und da ist eine gewisse Umkehrung, hat da stattgefunden in den letzten Jahren und ich würde sagen, die hängt einfach mit diesen Fortschritten in der Pränataldiagnostik zusammen, dass man eben immer mehr Schwangerschaft als ein medizinisch überwachbares Ereignis betrachtet, was man steuern, kontrollieren kann, vermeintlich. Und wir alle, also wir werden Eltern ja auch diese Sicherheit wollen von den Ärzten. Das ist ja ein Wechselspiel. Einerseits werden uns Angebote gemacht in den Arztpraxen, die auch suggerieren, das ist vollkommen normal und richtig, dass man jetzt testet. Und auf der anderen Seite sind es natürlich wir auch, wir schwangeren Frauen, die eine große Unsicherheit haben und dann glauben, durch Pränataldiagnostik ließe die sich auflösen. Sie lässt sich aber leider in vielen Fällen nicht auflösen, weil eben die Pränataldiagnostik dann zwar sagt, das und das sehen wir, so und so viel Millimeter Hirnwasser sehen wir zum Beispiel bei unserer Tochter, man weiß aber nicht, was das bedeutet später für das Leben. Und das sind ja die Fragen, die einen eigentlich interessieren. Wird sie in die Kita gehen? Wird sie sprechen können? Das alles weiß man nicht, man hat nur eine Zahl.
Mein Lieblingsbeispiel ist das mit dem Balken im Gehirn, der Balken, der die beiden Hirnhälften verbindet.
Ja.
Dieser Balken ist manchmal nicht ausgeprägt. Der ist, erscheint nicht. Das heißt aber nicht unbedingt, dass das Kind nicht studieren kann.
Genau, es gibt tatsächlich Fälle, das war mir auch vollkommen neu, wo Menschen mit einem wenig ausgebildeten Balken ein ganz normales Leben führen. Auf der anderen Seite hieß es auch bei uns immer, ja, also jetzt, wenn dann Down-Syndrom und dieses Wasser im Kopf und wenn es jetzt noch vielleicht keinen Balken hat, dann war klar, was dieses dann impliziert hätte. Und das ist so auch so eine Sache, bei der man sehr aufpassen muss, dass sich plötzlich alles so addiert. Und ich war sehr dankbar für Ärzte, die dann versucht haben, das wieder einzeln zu betrachten und zu sagen, gut, hier haben wir also das Down-Syndrom. Da weiß man ohnehin nicht, was für eine Bandbreite das später haben wird. Auch ein ganz generelles Kennzeichen von Pränataldiagnostik, dass man Sachen diagnostizieren kann, aber eben die Bandbreite, selbst wenn man dann das Krankheitsbild weiß oder die Behinderung weiß, man weiß eben nicht die Bandbreite, wie sich das auswirkt. Oder auf der anderen Seite, man sieht was, man kann es aber gar nicht therapieren im Mutterleib. Auch so eine Sache, wo man sich fragt, was nützt einem dann dieses Wissen, wenn man gar nicht in dem Moment handeln kann? Und jetzt sagen Sie gerade nochmal Ihre Frage.
Diese Hirnhälften, die das miteinander verbindet,
ja.
Dass man da eben nicht sagen kann, wer das nicht hat, das ist ein ganz schlimmer Defekt, das stimmt nicht. Das kann man eben nicht sagen, weil es Beispiele dafür gibt, die ohne Hirnbalken immerhin ein Studium hingekriegt haben.
Also genau.
Kann man nicht von dem einen unbedingt auf das andere schließen.
Genau, diese Kausalketten, die sind halt sehr, sehr schwierig zu machen. Auf der anderen Seite ist es auch wahr, dass eben, wenn man keinen Balken hat, das oft einhergeht mit anderen Fehlbildungen im Gehirn. Und aus dieser Gemengelage soll man dann für sich eine Konsequenz ziehen. Es kann alles so oder so sein und es ist so oder so wahrscheinlich, wenn das noch dazukommt, dann türmt sich das alles zu so einem unüberwindbaren Berg auf, wo man das Gefühl hat, das kann jetzt alles nur noch ganz, ganz böse enden. Und am Ende ist man selber auch noch dafür verantwortlich, dass es
genau.
so geendet hat.
Da geht es um die Verantwortlichkeit. Wer ist verantwortlich? Der Arzt sagt, also bitte, bei den Befunden, ja, da bleibt ja nur noch eins übrig. Sie aber sagen, nö, das ist mir jetzt nicht genug. Und das heißt ja nicht, ich kann ja nicht in die Seele gucken und ich kann auch nicht gucken, Sie nennen das Bandbreite, in welchem Maße mein Kind behindert ist. Also trage ich die Verantwortung nicht, ich will das nicht. Wer trägt die Verantwortung?
Ja, sie bleibt bei einem selbst. Man kann sagen, es ist naiv, sich darüber aufzuregen, weil man es ja vorher wusste. Also theoretisch kann
was
man...
Was wusste?
Man wusste, dass man vielleicht ein Ergebnis bekommt, was man nicht möchte. Man hat geglaubt im tiefsten Innern, ich werde schon nicht dazugehören. Und dann endete sozusagen bei mir und ich glaube bei vielen Frauen, endete erstmal der Gedankengang. Weil man dann gedacht hat, naja, ich beschäftige mich dann damit. Und das funktioniert, glaube ich, so nicht. Ich würde heute immer allen Frauen raten, bevor man überhaupt anfängt mit dieser Diagnostik, sich vorher beraten zu lassen in der Schwangerschaftsberatungsstelle. Das kann man kostenlos machen, um für sich erstmal einen Weg zu finden, was wollen wir wissen und wenn ja, wenn da wirklich was rauskommt, wie gehen wir dann damit um? Ob man dann wirklich so handelt, wenn das Ergebnis eingetreten ist, das weiß man, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, es gibt bestimmte Sachen, die kann man nicht vorfühlen, nicht vordenken. Die muss man dann fühlen und denken, wenn sie so sind. Aber es schadet bestimmt nicht, sich vorher ein paar Gedanken gemacht zu haben. Und ich halte mich selber nicht für einen naiven Menschen. Und trotzdem hat es mich komplett überfordert, damit umzugehen.
In einigen Bereichen wissen die Ärzte, die Wissenschaftler noch viel zu wenig. Es gibt keine Studien zum Outcome, sprich zu dem, was herauskommt. Wir können Fakten aneinanderreihen und sagen, ja, da ist eine Abweichung, da ist eine Abweichung. Das heißt, von den Vorboten einer Fehlbildung in den ersten Ultraschallbildern bis zum Alter von 5 bis 10 Jahren, würden Sie solche Studien anregen wollen?
Also man hat ja ein ganz praktisches Problem, was auch ein sehr trauriges Problem ist. Das ist, keine Studienteilnehmer gibt, um es mal hart zu sagen, weil diese Kinder meistens dann nicht zur Welt kommen. Für die Kinder, die aber auf der Welt sind, fände ich das sehr schön, dass man tatsächlich mal versucht, diese Ergebnisse zusammenzubringen. Weil so habe ich das Gefühl, dass alle Eltern immer wieder vor der gleichen Situation stehen. Sozusagen die Diagnostik im Mutterleib wird immer ausgefeilter. Man kann immer mehr benennen, immer früher Sachen sehen. Aber man weiß eben nicht, was das am Ende dann bedeutet. In vielen Fällen weiß man das nicht. Insofern gibt es für alle Eltern immer wieder diese neue Frage, was bedeutet es denn später? Und dann sagen die Ärzte immer, ja, wir haben dazu keine Daten. Und dann kommt natürlich auch hinzu, dass die Pränataldiagnostiker und die Gynäkologen ja die Eltern eben nur bis zur Geburt begleiten und danach dann die Kinderärzte sind. Aber diesen Fall, dass Kinderärzte und Gynäkologen zusammen ihre Daten mal abgleichen und man daraus Linien ziehen kann, das würde ich auf jeden Fall anregen. Das ist, glaube ich, auch was sich viele Ärzte wünschen.
Was würden Sie auf keinen Fall wieder tun, Sandra Schulz?
Das ist wirklich schwer zu sagen, weil ich glaube, dass das im Ganzen so, wie ich gehandelt habe, einfach schon mir sehr entsprochen hat, dieses Wissen wollen. Ich würde auf keinen Fall die Worte von einzelnen Ärzten so stark gewichten, wie ich es damals getan habe. Das sind ja wirklich teilweise Sätze, die wie Urteile daherkommen und die natürlich dann, wenn sie gesprochen sind, von erfahrenen Ärzten eine unglaubliche Wirkmacht haben. Und heute weiß ich, dass es für jedes Expertenurteil ein Gegenurteil gibt oder zumindest eines, was es etwas wieder relativiert. Und deswegen würde ich diese Sätze nicht mehr so nah an mich rankommen lassen.
Mir fällt gerade der Satz eines Therapeuten ein, der zu Ihnen gesagt hat, mit meiner Frau würde ich das besser hinkriegen.
Ja.
Das finde ich ungeheuerlich.
Mm, ja, genau. Der Satz war, wenn mir das passieren würde, würde ich zu meiner Frau sagen, komm, das können wir besser. Ja, das ist sehr verletzend. Fand ich damals, fand ich auch heute.
Und aus dem Munde eines Therapeuten finde ich noch mal schwieriger. Melanie Segar, die junge Frau mit Down-Syndrom, hat mit Hilfe von Facebook-Nutzern und dem französischen Behindertenverband die Wettervorhersage im französischen Fernsehen übernommen. Braucht es mehr solcher Beispiele?
Ja, ganz bestimmt. Also ich fand es auch toll, dass eine junge Frau in der Wahlarena Frau Merkel die Frage gestellt hat. Allein schon, dass man sie sieht, die Menschen mit Down-Syndrom, dass sie da stehen und in einer Situation, wo wir alle vielleicht aufgeregt wären. Und da steht sie und hat das Mikro in der Hand und stellt unserer Bundeskanzlerin eine Frage. Das ist schon so ein Aha-Erlebnis, glaube ich, für viele Menschen, dass man, dass ich mir wünschen würde, dass das viel öfter passieren würde. Oder auch die Französin, die Wettervorhersage gemacht hat. Da ist mir aufgefallen, das war das erste Mal, dass ich einen geschminkten, behinderten Menschen gesehen habe. Daran merkt man so, glaube ich, dass es so ungewohnt ist, dass wir Menschen in der Öffentlichkeit, im Fernsehen, auf der Straße, dass wir sie einfach so als ganz normale Menschen begreifen, sondern es fällt uns so das Besondere immer auf. Und je öfter so etwas vorkommen würde, desto weniger besonders wäre es.
Was wünschen Sie sich?
Ich würde mir ein bisschen wünschen, ich weiß, dass das jetzt schon wieder sozusagen fast ein bisschen vermessen ist, aber ich würde mir wünschen, die beiden Leben, das Alte und das Neue, noch mehr zu vereinen. Konkret würde das bedeuten, einfach als Familie mit unserer Tochter durch die Welt zu reisen. Das ist schwierig wegen den Kliniken, aber es wäre für mich sowas, ja, so ein Traum, dass ich so das Gefühl hätte, wir haben aus jeder Welt ein bisschen was mitgenommen.
Ich wünsche Ihnen das. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer wünschen Ihnen das auch. Ich glaube, wenn man sich das vornimmt und sagt, wir schaffen das, ich glaube, da kann man viel auf dem Weg erreichen. Also ich bin da ganz guter Dinge, dass wir noch von Ihnen hören werden in der Hinsicht. Wir können noch eine Wunschmusik spielen und zwar Under the Moon, auch ein Tango, aber ein bisschen beschwingter, ein bisschen fröhlicher. Passt das jetzt zu Ihrer Stimmung, Sandra Schulz?
Ja, absolut. Also wir sind ja im Großen und Ganzen sehr glücklich.
Bevor wir das Stück jetzt hören, möchte ich Danke sagen für dieses außergewöhnliche, dichte und sehr warmherzige Gespräch. Danke, Sandra Schulz. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.